Willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. In Gesprächen mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen diskutieren wir Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen.
Hallo und herzlich willkommen beim Legal Tech Podcast von CMS. In unserer aktuellen Staffel nehmen wir Sie mit auf eine spannende Reise in die Zukunft der Rechtsberatung. Wir diskutieren nicht nur theoretische Konzepte, konkrete Anwendungsbeispiele und Fallstudien aus der Praxis, sondern befassen uns auch tiefgehend mit der Anwendung von künstlicher Intelligenz in Rechtsabteilungen. Erfahren Sie hier, wie generative KI eingesetzt werden kann, um Prozesse effizienter zu gestalten und juristische Aufgaben zu bewältigen. In der heutigen Folge sprechen wir darüber, wobei juristische Chatbots schon heute in der Rechtsabteilung helfen können und wie Zane das juristische Sprachmodell Noxtur entwickelt hat. Hierzu habe ich Leif von Zane zu Gast. Leif, möchtest du dich selbst kurz vorstellen?
Ja, vielen lieben Dank, dass ich dabei sein kann. Ich bin Leif Lundbeck, einer der Gründer von Zane. Ich bin kein Jurist, sondern Mathematiker und komme eigentlich ursprünglich eher aus der Forschung und bin dann quasi über verschiedene Etappen dann quasi mit Zane als Spin-off der Oxford-Universität in die Entwicklung der Sprachmodelle reingekommen. Und zwar schon vor sehr, sehr langer Zeit im Bereich der Sprachmodelle, also wenn man das dort werten soll, und zwar schon vor knapp 8 Jahren, und Zane ist jetzt auch schon so seit 6 Jahren am Start. Da haben wir auch schon über große Sprachmodelle gesprochen, aber die sind mittlerweile ganz, ganz winzig klein.
Auch direkt ein besonders herzliches Willkommen. Hat mich natürlich sehr gefreut, dass du gerade Oxford erwähnt hast. Ich war auch in Oxford. Das ist nicht die einzige Gemeinsamkeit, aber es ist eine, die mir mal aufgefallen ist. Und habe da natürlich immer noch einen Softspot für, wie man so neudeutsch sagt. Ich heiße Natalia Schumiros, ich bin seit 2022 bei CMS im Legal Tech und beschäftige mich bei uns mit den KI-Projekten und insbesondere auch mit generativer KI. Und dabei ist eine ganz wesentliche Frage, welche Aufgaben im Rechtsbereich durch KI unterstützt oder automatisiert werden können. Davor habe ich Jura studiert, aber auch einiges anderes und auch mal ein Startup gegründet, das dann allerdings abgegeben. Und war auch ein paar Jahre in der Wissenschaft tätig. Damit jetzt eigentlich schon zu dem Thema, das du eben gerade angesprochen hast, mit den großen Sprachmodellen, die aber jetzt ganz klein sind. Was meinst du damit? Ihr sprecht auch häufig von einem kleinen, großen Sprachmodell. Was ist das? Ist das nicht ein Oxymoron?
Ja, das ist so eine Entwicklung, die so schnell geht, dass selbst wenn man in dieser Bubble, wenn man schon so will, ist, teilweise selbst kaum hinterherkommt. Als wir angefangen haben mit Sprachmodellen, haben wir im Prinzip ja vor allen Dingen einen Algorithmus versucht zu entwickeln, um Sprachmodelle wesentlich effizienter und kleiner zu bekommen. Denn damals gab es auch schon große Sprachmodelle. Groß war bei uns 1 Gigabyte. Das ist heute eher sehr klein. Wir haben dann Sprachmodelle entwickelt, die dann so die Größe von 20 Megabyte hatten. Das heißt, Ziel war beispielsweise, die so klein zu gestalten, dass sie beispielsweise ins Fahrzeug reinpassen oder auch beispielsweise aufs Smartphone. Jetzt sind mittlerweile auch unsere kleinen Sprachmodelle wesentlich größer. Das heißt, auch die haben etliche Gigabyte. Aber ich sag mal, die großen Sprachmodelle oder noch größeren, die sind unfassbar groß und verbrauchen in gewisser Weise so viel Energie teilweise. Bei ChatGPT wird ja beispielsweise auch geschätzt, dass es teilweise den Energieverbrauch von kleineren Bundesstaaten in den USA haben. Und das ist dann schon eine ganz andere Dimension. Von daher sind wir immer noch daran interessiert, vor allen Dingen auch effiziente Algorithmen zu schreiben und diese Sprachmodelle vor allen Dingen zu fokussieren auf ganz bestimmte Bereiche. Dort mittels beispielsweise Reinforcement Learning eben diese Sprachmodelle eben auch wesentlich schneller zu trainieren. Denn auch beim Training gibt es eben unheimlich große Kosten, sodass man beispielsweise auch kürzere Trainingszyklen hat. Kommen wir sicherlich später nochmal drauf, ist aber ein ganz wichtiger Faktor beispielsweise im juristischen Bereich auch.
Auf jeden Fall, ja, da kommen wir gleich drauf. Das ist einer der ganz großen Vorteile von dem Modell Noxtur. Vielleicht eine eher weiche Frage noch davor. Ich habe es gerade erwähnt, ich hatte auch vor meiner Zeit bei CMS ein Startup. Und für mich war der Kulturwandel von Startup zur größten Kanzlei in Deutschland und einer der größten weltweit auf jeden Fall ein sehr spannender. Ein sehr praktischer Punkt war, dass die Kommunikation plötzlich über Outlook ging statt über Discord. Ich gewöhne mich da heute noch dran, wenn ich ganz ehrlich bin. Und in der Zusammenarbeit mit euch kommt es mir schon sehr startupig wieder vor. Also es erinnert mich auf jeden Fall sehr viel mehr an die Zeit bei mir vor CMS. Wie ist das für dich in dieser Zusammenarbeit von Tech-Startup und sehr, sehr großer Großkanzlei?
Überraschenderweise extrem schnell und flexibel. Also das heißt, hätte ich so nicht gedacht, und ich meine, wir arbeiten ja auch mit anderen Kanzleien oder auch, ich sag mal, sehr, sehr großen Unternehmen im DAX-Bereich oder auch Behörden. Ich würde sagen, dass tatsächlich die Kanzleiwelt dann teilweise, weil sie auch wahrscheinlich sehr, sehr dienstleistungsorientiert ist, ne, und auch natürlich viel mit anderen Unternehmen arbeitet und natürlich auch in gewisser Weise, naja, ich habe so das Gefühl, die ist quasi immer on, ne? Das heißt, man kann immer approachable, ne? Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Dienstleistungscharakter und der ähnelt sich, finde ich, irgendwie auch so zum Startup, ne? Das heißt, beim Startup muss man natürlich auch overdelivern, ne, wenn man so will. Wenn ich jetzt das mal vergleiche mit einem DAX-Unternehmen, dann sind da Welten dazwischen. Das heißt also, da funktioniert alles in Monaten. Ne? Also wenn etwas schnell geht, dann bedeutet das vielleicht nächstes Quartal. Das ist jetzt in der Zusammenarbeit mit CMS ganz, ganz anders. Also gerade bei dir, Natalia, oder auch Markus beispielsweise, ist das so, dass es eben schon sehr, dass es ja eine sehr enge Zusammenarbeit ist und ja, immer zusammen telefonieren, wenn was ist, dass man, ja, ich sag mal, selbst über sowas wie Slack oder sowas auch eben arbeitet. Und wenn es Outlook ist, gar kein Problem, dann ist es halt eben Outlook. Dann schickt man mal eben eine Mail hin und her, aber die ist dann eben auch wesentlich weniger förmlich. Ne? Also, und das ist wahrscheinlich vielleicht auch so ein bisschen das startupige Gefühl, was du meintest. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen so ein Zwischending. Für uns fühlt sich das einfach als sehr flexibel und schnell an. Also das heißt, also wir haben da, glaube ich, eine sehr gute Zusammenarbeit.
Das freut mich natürlich sehr zu hören, insbesondere in dieser nicht nur sehr positiven, sondern vor allem ja auch sehr schnellen Wahrnehmung, gerade bei diesem Thema unheimlich wichtig. Und gerade wenn man ein Pionierprojekt startet und durchführt, wie wir das jetzt gerade tun, denn das ist ja aus dieser Zusammenarbeit tatsächlich jetzt hervorgegangen. Eine ziemliche Pionierlösung, kann man sagen. Ein juristisches Sprachmodell für den deutschen Markt. Und das ist insbesondere deswegen interessant, weil es für den deutschen juristischen Markt sehr wenig Daten gibt. Es gibt kaum juristische Daten zum deutschen Recht, noch viel weniger hochqualitative Daten. Das liegt unter anderem daran, dass unter 5% der Urteile in Deutschland nur digitalisiert sind. Anders als zum Beispiel in den USA haben wir hier auch keine SEC-Filings in der Öffentlichkeit, durch die wir dann Vertragsbestände zur Verfügung haben, sondern wir müssen in Deutschland mit sehr viel weniger auskommen. Und wir haben natürlich bei CMS mehr juristische Daten als viele andere. Nicht ganz so viele wie beispielsweise die Justiz, die jetzt ihr ganz eigenes Sprachmodell anscheinend trainiert, aber schon auf jeden Fall mehr Daten als andere. Trotzdem bleibt das grundsätzliche Problem. Das, was sich für uns wie viele Daten anfühlt im juristischen Bereich, ist im Technischen, wenn es darum geht, ein Sprachmodell zu trainieren, eigentlich fast nichts. Wie generiert ihr aus diesen verhältnismäßig dann doch kleinen Beständen trotzdem genug Daten, um ein ganzes Modell damit zu trainieren?
Ja, das ist eigentlich so ziemlich die zentralste Frage überhaupt. Da gibt es natürlich eine ganz lange Antwort und ja, hoffentlich eine kürzere. Das ist natürlich extrem komplex und man muss, ich würde sagen, als Überschrift sehr kreativ werden. Es ist in der Tat so, dass man jetzt nicht einfach, sage ich mal, wie beim Idealfall jetzt einfach mal ein schön gesäubertes Datenset hat, worauf man jetzt einfach mal trainiert, so wie im US-Bereich. Und das ist auch tatsächlich ein Vor- und ein Nachteil, würde ich sagen. Das ist natürlich ein Nachteil, weil man einfach eben, wie gesagt, viel mehr Arbeit reinstecken muss. Aber es ist ein Vorteil, denn wenn man das knackt, dann kann man tatsächlich eben auch den deutschen Bereich oder auch den europäischen Bereich wesentlich besser. Ich sag mal, wenn man das jetzt mal vergleicht mit den anderen großen Sprachmodellen, dann sind die ja einfach extrem amerikanisch, weil dort einfach so ein krasser Überhang an Daten vorhanden ist. Mhm. Wie sind wir das Ganze angegangen? Wir haben das Ganze mehrstufig betrachtet. Das ist, würde ich sagen, auch eine Sache, wo wir in Deutschland extrem gut drin sind oder auch in Europa, denn wir nennen das häufig, dass wir ein Small-Data-Problem haben statt ein Big-Data. Bedeutet, dass wir halt mit diesem Small-Data-Approach einfach wirklich ins, ich sag mal, tiefe Technische reingehen müssen. Wir können nicht einfach mal eben alle Daten irgendwie auf einen simplen Algorithmus schmeißen, sondern das, was wir machen, ist, dass wir verschiedene Stufen gefahren sind. Das heißt, wir haben im Prinzip erstmal ein Basismodell trainiert, was erstmal rein sprachliches Verständnis hat. Und danach sind wir zunächst dann erstmal auch CMS, aber dann im Weiteren dann auch noch weiteren Partnern daran gegangen und haben gesagt, okay, welche Datensätze sind denn überhaupt öffentlich verfügbar oder welche hätten Interesse, diese bereitzustellen und haben dort mit der Hilfe von CMS eine rechtliche Bewertung erstmal verschiedener Datensets durchgeführt, die verfügbar sind. Dazu gehören beispielsweise verschiedene Fachzeitschriften, dazu gehören bestimmte Gesetzesdatenbanken, dazu gehören dann eben auch regulatorische Datenbanken auf der EU-Ebene, auf der nationalen Ebene, teilweise dann eben auch auf der regionalen Ebene. Zudem, das ist im Prinzip erstmal dann so der zweite Schritt. Das heißt, das hat man im Prinzip zur Verfügung und diese Daten haben wir dann aufbereitet. Wir haben daraus sogenannte Instruct-Datasets generiert. Wir haben diese Datensets quasi so betrachtet, als würden wir mit denen uns unterhalten. Das heißt, wir haben im Prinzip eine Frage, Antwort, Task, Antwort im Prinzip daraus generiert. Das heißt, als würde man im Prinzip sich mit diesen Gesetzes- und Urteilsdatenbanken unterhalten. Daraus kann dann das Modell quasi Schritt für Schritt im Prinzip weiterlernen, damit umzugehen und dann ein ganz gutes juristisches Fundament kreieren. Und dann gibt es zwei algorithmische Methoden, die dabei sehr relevant sind. Das eine ist das sogenannte Few-Shot-Learning. Das heißt also, dass man wirklich mit wenig Daten einen großen Impact im Prinzip erzielt. Und dann das zweite, und das ist im Prinzip verschiedene Teilbereiche des Reinforcement-Learnings. Ich kann das mal ein bisschen vereinfacht darstellen. Es ist so quasi wie ein Kind lernt. Und zwar sehr, 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 sehr schnell, mit wenig Interaktion. Das heißt, ein Kind fest auf die Herdplatte und merkt, oh, heiß mache ich nicht nochmal. Oder er lernt etwas Positives und macht das im Prinzip immer wieder. Das heißt, es ist so ein bisschen so, ja, ich sag mal jetzt übertrieben, Hunden etwas beibringt, quasi mit irgendwelchen Leckerlis. Ja. Genau. Das heißt, in gewisser Weise immer mit, ich sag mal, plus, minus kann man im Prinzip mit einem sogenannten Reward-System sehr, sehr, sehr schnell lernen. Das ist im Prinzip, hat erstmal so ein bisschen so ein juristisches Fundament kreiert. Und das Ganze haben wir dann, das ist jetzt schon etliche Monate her, CMS präsentiert. Und tatsächlich war das überraschenderweise ganz gut. Danach haben wir dann gesagt, okay, wie können wir denn noch weitergehen? Und dort sind wir dann auch CMS zusammen daran gegangen und haben im Prinzip halt Datensätze quasi künstlich generiert. Das heißt also bestimmte Interaktionen quasi nachgespielt, irgendwelche künstlichen Dokumente, Verträge und so weiter bewertet. Natürlich sind dort keinerlei Mandantendaten oder irgendwas eingeflossen. Das ist aber auch was ganz Wichtiges. Und das Modell hat eben das Ziel, extrem sauber zu sein. So, dass es im Prinzip halt wirklich auch in juristisch sehr sensiblen Umgebungen eben auch laufen kann. Das heißt also theoretisch gesehen sogar in der Justiz, wo es auch schon jetzt die ersten Pilotprojekte mit Noxtour gibt.
Das ist ein unheimlich spannender Punkt. Ich unterbreche dich sehr ungern, aber ich tue es einfach trotzdem. Und zwar, du sagst das so selbstverständlich und dabei ist das einfach ein riesengroßer Punkt, nämlich, dass Noxtour komplett in der EU gehostet ist und in einer Infrastruktur, die sogar auch hinsichtlich des Berufsrechts unproblematisch ist. Das ist ein bisher, meine ich, ziemliches Alleinstellungsmerkmal von Noxtour. Also das heißt, dass auch Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen dort ihre vertraulichen Daten wie eben Mandantennamen hineingeben dürfen. Du erwähnst auch gerade schon die Justiz. Was bedeutet das für eure Infrastruktur?
Ja, okay, das ist eigentlich das zweite ganz, ganz, ganz große Thema. Es gibt noch ein drittes, da gehe ich auch nochmal drauf ein, aber tatsächlich ist einer der ganz großen Teile von Noxtour, dass wir eben nicht irgendwo auf irgendeiner Cloud einfach mal hosten und nicht jetzt, was weiß ich, auf Azure, AWS oder was auch immer, sondern eben das Ganze unter dem Berufsgeheimnisträgerschutz aufgebaut haben. Und das ist unheimlich komplex gewesen, denn wir mussten erstmal identifizieren, welche Möglichkeiten gibt es dann, welche sind wirklich vertrauensvoll und welche haben im Prinzip auch unterstützend tatsächlich explizit den Berufsgeheimnisträgerschutz. Und dort sind wir dann über mehrere Schritte mit der Deutschen Telekom zusammengekommen und haben das Ganze auf der Open Telekom Cloud aufgebaut mit Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und rein in-memory session-based. Das bedeutet, dass tatsächlich das Modell auf der Open Telekom Cloud größtenteils in Magdeburg gehostet wird und dort jegliche Interaktion mit dem Modell rein in einer einzigen Session ablaufen. Das heißt wirklich komplett Ende zu Ende in einer Transaktion zwischen dem Server und dem einzelnen User. Nach jeder Session wird im Prinzip komplett alles gelöscht, auch selbst wenn es verschlüsselt ist. Das heißt, wir haben im Prinzip den maximalen Schutz umgesetzt und die Deutsche Telekom ist unseres Wissens nach die einzige Cloud, die im Prinzip den Berufsgeheimnisträgerschutz vollumfänglich unterstützt, plus eben auch rein in Deutschland das Ganze hostet und auch nicht mal das Risiko hat, unter dem beispielsweise Cloud Act oder sowas die Daten überhaupt in die USA hingeschoben werden könnten, wenn das angefragt wird. Das heißt, wir haben im Prinzip eigentlich keinerlei Risiko hierbei und beide, die XenaG und die Deutsche Telekom, haben eben auch dieses Berufsgeheimnisträgerschutz-Amendment unterzeichnet und unterstützen dies. Und das ist eben ein ganz, ganz wichtiger Punkt neben der ganzen Security. Ist natürlich auch, ich sag mal, auch teilweise für uns wirklich Neuland gewesen, weil das Ganze ist natürlich nicht ganz so convenient wie jetzt, ich sag mal, AWS oder sowas, wo ich jetzt mal eben schnell mal eben ein Produkt aufsetzen kann.
Mhm. Ja, danke für diesen, wie ich finde, sehr spannenden, auch sehr wichtigen Exkurs. Ich hatte dich aber gerade unterbrochen in deinen Ausführungen. Ich weiß nicht, ob du dazu vielleicht noch was sagen möchtest zum Training und vielleicht das auch verbinden möchtest mit etwas, was du am Anfang schon mal angedeutet hattest, nämlich der Frage, wie es sich mit Trainingskosten, Ressourcen, Energieeffizienz und so weiter verhält in der Art, wie ihr euer Modell trainiert. Mhm. Gerade auch im Vergleich zu anderen großen Sprachmodellen, was Kosten und Energie vielleicht insbesondere angeht oder auch andere Punkte noch in Bezug auf die Nachhaltigkeit.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt tatsächlich. Der geht eigentlich sehr, sehr stark in den dritten großen Vorteil von Noxtour ein. Also wir hatten im Prinzip den ersten, juristische Accuracy, wenn man so will, dass wirklich das Modell vor allen Dingen deutsches und europäisches Recht quasi im Kern viel, viel besser versteht als ein amerikanisches Modell. Der zweite Punkt ist das ganze Compliance-Thema. Und der dritte Punkt, der hat mehrere Ebenen. Gewisserweise geht es vor allen Dingen um Geschwindigkeit. Das heißt einmal Geschwindigkeit des Trainings. Das heißt, wir können halt wesentlich kürzere Trainingszyklen durchführen. Das Modell muss ja auch aktuell sein. Das heißt, wir müssen im Prinzip die aktuelle Regulatorik drin haben. Und wir können nicht wie bei ChatGPT alle 8, 9, 10 Monate ein neues Modell rausbringen, sondern in gewisser Weise wöchentlich. Wir müssen im Prinzip ständig neu trainieren. Wir müssen alte Regulatorik und Gesetzesänderungen und so weiter sofort reinbringen. Wir müssen natürlich auch Dinge rausschmeißen können. Das ist natürlich ein Kostenpunkt. Was auch natürlich noch ein wesentlicher Vorteil ist, wir arbeiten ja im juristischen Kontext vor allen Dingen mit langen Dokumenten, mit Verträgen, mit sehr viel Kontext. Häufig sogar Use Cases, gehen wir vielleicht auch später nochmal drauf ein, wo wir multiple Dokumente hochladen und diese miteinander vergleichen. Das Modell, das muss wirklich sehr, sehr, sehr zackig einfach antworten können und muss sehr schnell große Mengen von Texten durchgehen. Und Nox2 ist tatsächlich wesentlich schneller als beispielsweise Modelle wie GPT-4. Das macht sich auch eben sehr stark bemerkbar in der Nutzung. Das Ganze basiert eigentlich auf der Art und Weise, wie die Modellarchitektur aussieht und vor allen Dingen, wie das Training aussieht. Das heißt, wir können eben wesentlich ressourcensparender mit unserem Reinforcement Learning Ansatz trainieren und gleichzeitig das Modell wesentlich kleiner halten, als es jetzt beispielsweise bei GPT-4 oder solchen Modellen der Fall ist, die dann teilweise so gigantisch sind, dass ein Training, ja, ich sag mal, hunderte Millionen kosten kann. Wir wissen, dass von einigen Modellen so ein Training eben durchaus die Grenze von 100 Millionen erreicht hat. Und das ist das Training eines Modells, ne? Also das heißt, man stelle sich vor, man würde quasi wöchentlich 100 Millionen ausgeben. Und das ist für uns zumindest nicht möglich, vielleicht für OpenAI, aber ich sag mal auch für OpenAI, die kommen natürlich dann auch an die Grenzen. Und das Problem ist ja auch, man trainiert häufig nicht nur ein Modell. Es ist nicht so, dass man einfach, man hat die perfekte Datenbasis, trainiert, ein Modell fertig ist. Ne? Das heißt, man muss es natürlich immer aktualisieren. Darauf bin ich ja schon eingegangen. Und zweitens, man hat ganz viele Fehlschläge. Das ist im Prinzip ein Trial and Error. Man trainiert normalerweise multiple Modelle und das macht es so teuer. Und bei uns sind die Trainingskosten eher, ich sag mal, 5- bis 6-stellig. 6-stellig vor allen Dingen daraus resultieren, dass wir so viele verschiedene Versionen immer trainieren müssen. Aber eben, es sind keine 100 Millionen. Und dadurch können wir diesen Vorteil generieren, dass wir eben diese kürzeren Trainingszyklen haben und auf ressourcensparender Hardware operieren können.
Unheimlich spannend. Vielen Dank auch für diesen Einblick. Jetzt wird wahrscheinlich auch für die Zuhörenden klar geworden sein, warum das hier ein Forschungsprojekt war oder aus einem Forschungsprojekt entstanden ist an der Universität. Es ist nämlich, auch wenn du das jetzt wirklich sehr anschaulich und sehr deutlich und verständlich erklärst, wirklich ein ziemlich komplexes Thema. Vielleicht dann nochmal zum Abschluss einmal zur praktischen Entwicklung. Also welche praktischen Funktionen hat Nox2 jetzt schon? Welche habt ihr schon entwickelt? Wie kann man es jetzt schon nutzen? Und was ist da noch geplant? Und gibt es vielleicht nächste Schritte, die du hier schon ganz exklusiv ankündigen kannst?
Gefühlt arbeiten wir an 100 Themen gleichzeitig, weil wir so viel Anfragen bekommen in jegliche Richtung. Aber was kann es im Prinzip jetzt schon? Nox2 ist in gewisser Weise wie ChatGPT in der Lage, ich sag mal, zu chatten. Man kann aber eben auch darüber hinaus mehrere Verträge hochladen. Man kann Verträge analysieren lassen, man kann Verträge übersetzen lassen, zusammenfassen lassen. Und das ist einer der spannendsten Use Cases aus meiner Sicht und auch aus der Sicht der Kunden bereits, dass man Verträge gegen Templates oder auch Checklisten oder auch Unternehmensguidelines prüfen kann. Das heißt, man kann einen Vertrag hochladen, das kann, ich sag mal, von was ganz Simplem wie einem NDA bis hin zu einer AVV oder irgendwelchen Lizenzverträgen, Kaufverträgen, was auch immer, hochladen und kann dann dazu beispielsweise alle möglichen Templates kreieren und Checklisten kreieren und diese auch hochladen. Wir werden später auch noch eine Möglichkeit entwickeln, dass man die quasi nur einmal hochladen muss und dann kann man immer wieder diese Checklisten oder Templates ansprechen. Momentan muss man quasi beide zusammen hochladen und dann kann man mittels Prompts quasi eine solche Analyse durchführen lassen und dann eben komplette Reports generieren lassen. Und das ist unheimlich nützlich, denn man kann eine ganze Menge Zeit ersparen. Man kann vor allen Dingen eine Wiederholbarkeit auch generieren. Das heißt, man kann im Prinzip immer wieder die gleichen Checklisten durchprüfen und kann im Prinzip am Ende tatsächlich komplette Prozesse etablieren. Wir sind auch gerade dabei, wenn es jetzt darum geht, Ankündigung, woran wir im Prinzip gerade sitzen, ist es so, dass wir auch eine API bereitstellen werden in Kürze. Etliche Unternehmen wollen jetzt im Prinzip auch mittels Noxtour eben auch Prozesse automatisieren, beziehungsweise teilautomatisieren. Man kann sich das quasi so vorstellen, dort gibt es ein Bucket. Dort werden dann beispielsweise vor allen Dingen diese ganzen Massenverträge, diese ganzen Standards und so, mit denen eigentlich keiner so wirklich arbeiten will, die nicht wirklich spannend sind, wo die reingeladen werden können und dann werden die vorgeprüft gegen eine Checkliste. Es wird ein Report generiert und am Ende kann dann der Mitarbeiter diesen Report halt auch mal gegenprüfen und hat dann damit diese Wiederholbarkeit, Accountability und eben auch Zeitersparnis generiert. Und das ist wahnsinnig spannend. Im Kanzleikontext sehen wir eher so, sage ich mal, eine sehr große Bandbreite von kleinen Assistenzfunktionen. Das ist dann häufig wirklich sowas wie Übersetzen, E-Mails generieren, juristische Blogartikel schreiben, Zusammenfassungen schreiben, auch durchaus mit solchen Checklisten arbeiten, wenn es jetzt um irgendwelche Standards geht. Und dann kann dann damit im Prinzip der Jurist deutlich mehr Zeit auf die, ich sag mal, eher spannenden Dinge ausrichten. Was wir jetzt immer weiter sehen, was nachgefragt ist, ist ein Word-Add-In. Mhm. Daran sitzen wir auch bereits, womit man dann direkt in Word arbeiten können wird, statt mit dem Noxtour Interface, weil wir haben eben dieses Interface, wo man dann eben Verträge hochladen kann und Verträge prüfen kann. Und dieses Word-Add-In wird dann halt natürlich eher in die Richtung gehen, dass man dann direkt in Word den vorliegenden Vertrag prüfen kann, aber eben auch Markup kreieren kann, Anhänge kreieren kann, bestimmte Klauseln erstellen und so weiter und so fort. Das heißt, Texte natürlich auch eben anpassen und diese ganzen Funktionen. In gewisser Weise ein bisschen wie der Microsoft Copilot, aber eben auf juristisches Wissen trainiert, vor allen Dingen auf deutsches juristisches Wissen und eben auch wesentlich stärker auf Compliance ausgerichtet.
Vielen lieben Dank. Wir dürfen alle gespannt sein. Ich freue mich schon auf die nächsten Entwicklungen. Also vielen, vielen herzlichen Dank dir, lieber Leif, für diese sehr spannenden Einblicke, die du heute mit uns geteilt hast. Und in der nächsten Folge haben wir dann einen Anwalt von CMS zu Gast, der auch genau an dieser Stelle den Faden wieder aufnehmen wird und darüber zu sprechen, wie er praktisch Noxtour schon nutzt, was er da für Potenzial sieht, was er auch insbesondere für Rechtsabteilungen für Potenzial sieht. Ich muss auch dazu sagen, ich habe schon von der einen oder anderen Rechtsabteilung gehört, dass es genau diese Vertragstypen gibt, die du gerade beschrieben hast, die zum Teil dann auch einfach gar nicht geprüft werden. Die werden dann einfach unterschrieben und dann hofft man, dass da irgendwie nichts Schlimmes drinsteht. Also gerade bei einigen NDAs. Ich glaube, das Potenzial für KI ist in dem Bereich auf jeden Fall sehr, sehr groß. Und ich bin dann sehr gespannt, in der nächsten Folge diese praktischen Eindrücke mitnehmen zu können, wie man das jetzt schon nutzen kann. In jedem Fall vielen, vielen Dank für deine Beiträge und vielen Dank auch fürs Zuhören. Wir freuen uns auch schon jetzt auf Ihre Anmerkungen.
Vielen lieben Dank ebenso von mir.